Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir freuen uns, dass wir hier beieinander sein dürfen in der Gemeinschaft unter seinem kostbaren Wort. Ja, das Thema für unsere beiden Stunden, die ich dieses Jahr zu halten habe, lautet die Taufen in der Schrift. Eigentlich ist es ja zu schwach, hier von einem Thema zu sprechen, denn es handelt sich hier ja eigentlich um einen Themenkomplex, den es zu betrachten gilt. Und ich musste denken, wir haben ja oft eine sehr eingeschränkte Vorstellung von einem biblischen Begriff. Wir haben da oft eine sehr fertige Meinung und es ist wichtig, dass wir je länger, je mehr die Schrift genau lesen und betrachten, was geschrieben steht und unsere Position immer wieder an der Schrift prüfen und auch hinterfragen. Denken wir nur an den Begriff Ekklesia, die Versammlung der Herausgerufenen. Ich denke, die meisten von uns verbinden mit diesem Begriff die Gemeinde, die da ist, sein Leib, der Leib des Christus. Und das ist ja auch völlig richtig und gleichzeitig müssen wir aber auch beachten, dass dieser Begriff nicht für die Leibesgemeinde reserviert ist. Wir finden diesen Begriff auch in einem anderen Zusammenhang. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Einmal Apostelgeschichte 7 in dieser gewaltigen Predigt, die der Stephanus da dem Synedrium gehalten hat, wo er mal ja einen kurzen Abriss über die gesamte Geschichte Israels gegeben hat und er war ja einer der Diakone und da musste ich manchmal schon denken, ja, es ist nicht so, dass die Prediger nur ja sich in der Schrift heimisch wissen müssen, sondern die Diakone, jeder Gläubige hat eigentlich die Aufgabe, wirklich in der Schrift zu forschen und sollte fähig sein, ja auch einen biblischen Zusammenhang erklären zu können. Wir lesen dort in Apostelgeschichte 7, 37 und 38, dieser ist der Moses, der zu den Söhnen Israels sprach, einen Propheten wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, ihn sollt ihr hören. Und jetzt kommt es, dieser ist es, der in der Versammlung in der Wüste, und da finden wir eben auch dieses Wort Ekklesia, mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist, der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben. Also auch das Volk Israel in der Wüste Sinai wird Ekklesia genannt. Waren doch auch sie eine Versammlung von Herausgerufenen, nämlich von Herausgerufenen aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. 5. Mose 8, 14 wird uns Ägypten so genannt. Ein weiteres Beispiel, wo wir diesen Begriff Ekklesia finden. Matthäus 16, 18, dort sagt unser Herr dem Petrus, aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Und da finden wir dieses Wort Petros im Griechischen. Und dieses Wort hat die Bedeutung eines Steines, der mit der Hand fortgeworfen, weggeschleudert werden kann. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesen Felsen, da finden wir das Wort Petra, ein unbeweglicher Fels ist damit gemeint. Und da erkennen wir, es geht hier also nicht um den Petrus, der ist der Stein, der fortgeworfen werden kann, sondern es geht um den Herrn, der unbewegliche Fels ist. Und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Auch hier das Wort Ekklesia. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier spricht unser Herr unmöglich von der Gemeinde seines Leibes. Die war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht offenbar. Das Geheimnis der Gemeinde des Leibes des Christus war nach Epheser 3,9 und Kolosser 1,26 von den Zeitaltern und Geschlechtern her in Gott verborgen und wurde erst nach Auferstehung, nach Himmelfahrt und nach Pfingsten von dem über alle Himmel erhöhten Christus dem Apostel Paulus geoffenbart. Vielmehr spricht unser Herr in Matthäus 16 von der Königreichsgemeinde auf dem Boden Israels. Ekklesia ist also nicht Ekklesia und deshalb müssen wir immer den Kontext bzw. die beschreibende Ergänzung betrachten, in dem dieser Begriff verwendet wird. Paulus spricht in Epheser 1, 23 von der Ekklesia. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Beschreibung, Erklärung von der Ekklesia, die da ist sein Leib. Epheser 1, 23 und hat ihn, Gott hat ihn, nämlich den erhöhten Christus, als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist. Die Fülle dessen, die Vervollständigung dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist also die Versammlung, die Ekklesia, um die es in den Briefen des Paulus geht. Die Versammlung, die Gemeinde, die da ist sein Leib. Also wir haben jetzt gesehen, Ekklesia, dieser Begriff wird in ganz verschiedenen Bezügen verwendet. Und genauso, liebe Geschwister, verhält es sich auch mit der Taufe. Auch die Taufe ist nicht gleich Taufe. Wir finden verschiedene Taufen in der Schrift. Ich habe ja das Thema genannt, die Taufen in der Schrift. Und ich möchte jetzt nicht sagen und behaupten, dass das alle sind oder dass ich das umfassend jetzt hier verstanden habe, sondern es geht mir darum, dass wir einfach beginnen, dieses Thema zu betrachten, zu bewegen, und es soll für alle ein Anreiz sein, sich damit selber in der Schrift zu beschäftigen. Ja, der erste Punkt, den hat ja auch der Johann schon genannt und wir haben es auch im Lied von Karl Geier singen dürfen. Der erste Punkt ist die Taufe unseres Herrn Jesus Christus, nämlich sein Sterben am Fluchholz auf Golgatha. Wir wollen uns also in einem ersten Punkt mit dieser Taufe beschäftigen, die unser Herr erwähnt, nennt hier in Lukas 12,50. Ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Und liebe Geschwister, mir ist bei der Vorbereitung das sehr, sehr wichtig geworden. Wir können den Themenkomplex Taufe nur dann beginnen, schriftgemäß zu verstehen, wenn wir Klarheit haben über diese eine Taufe, von der wir hier in unserem Vers 50 in Lukas 12 sprechen. Das ist mir so wichtig geworden, liebe Geschwister. Was wird über die Taufe gesprochen und sich Gedanken gemacht? Liebe Geschwister, lasst uns diese Taufe betrachten. Lasst uns mit dieser Taufe beschäftigen, die unser Herr dort erlebt hat und die Auswirkungen hat auf das gesamte Schöpfungsall. Ja, ich möchte sogar so weit gehen, es macht gar keinen Sinn. Und wir befinden uns 100% auf dem Holzweg. Wir laufen auf jeden Fall in die falsche Richtung, wenn wir über Taufe nachdenken und nicht Klarheit haben über diese eine Taufe, von der unser Herr selbst spricht. Wenn wir beginnen, Klarheit zu bekommen über diese eine Taufe, mit der unser Herr getauft werden musste, dann sind viele Diskussionen bezüglich des Themas Taufe aufgelöst und die mancherlei anderen Taufen, von denen die Schrift spricht, sie bleiben an dem Platz, an den sie gehören. Vorneweg wollen wir festhalten, diese Taufe, die der Herr Jesus hier in Lukas 12 nennt, ist unmöglich, seine Taufe im Jordan. Ich denke, das ist uns ganz klar. Wir lesen von seiner Taufe im Jordan bereits in Lukas 3, 21. Und die Begrifflichkeiten, die unser Herr hier wählt in Lukas 12, finden wir nicht im Zusammenhang mit seiner Taufe im Jordan. In unserem Vers 50 finden wir den Begriff vollendet oder Ziel, wie hat es Pfleiderer genannt, Ziel vollendet oder so, also Richtung Ziel gerichtet. Gell? Und von daher habe ich gedacht, ich muss mal nachschauen, was für ein Wort da im Griechischen steht. Und da habe ich eben feststellen dürfen anhand der Studienbibel, dass da eben für vollendet, für vollbracht das Wort Teleo steht. Und in der Elberfelder Studienbibel finden wir wertvolle Erklärungen zu diesem Begriff. Dort heißt es, dieses Wort bedeutet ein Ende oder eine Vollendung dessen, etwas vervollständigen, nicht nur um es aufhören zu lassen, sondern um es zur Vollkommenheit oder zu seinem vorgegebenen Ziel zu bringen. Also diese zielgerichtete Ausrichtung. Liebe Geschwister, und als ich dann da vorbereitet habe, da musste ich denken, Teleo, Da musste ich an dieses eine Wort denken, liebe Geschwister, wo wir auch diesen Wortstamm finden, nämlich dieses eine Wort Tetelestai. Es ist vollbracht. Liebe Geschwister, wenn wir uns also mit der Taufe, uns dieser Taufe, von der unser Herr hier spricht, beschäftigen, dann dürfen wir uns, müssen wir uns an diesen Ausschrei unseres Herrn erinnern, den er dort am Kreuz geschrien hat. Dieser Schrei unseres Herrn dort am Fluchholz auf Golgatha, seitdem sich im ganzen All alles 100% verändert hat, seitdem der Ausgang der Heils- und Weltgeschichte nicht mehr offen ist, liebe Geschwister, und seitdem wir nicht mehr mit unserer ganzen Existenz in den Zielbahnhof Tod einfahren müssen, sondern weil der eine sich dort am Fluchholz auf Golgatha zur Sünde machen ließ, wir in ihm Heil und Rettung und unauflösliches Gottesleben erfahren dürfen. Ja, wir dürfen die Gerechtigkeit Gottes werden. Also dieser Schrei, Tetelestai, es ist vollbracht, ist untrennbar verbunden mit dieser Taufe. Ja, das ist, liebe Geschwister, diese Taufe. Wir werden es jetzt betrachten. Wir lesen Johannes 19,30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und wir haben es gelesen, wir haben es gehört, wie unser Herr sagt, wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Wir erkennen, was hat es unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, gekostet, diesen Weg zu gehen, für dich und für mich, für ein ganzes Schöpfungsall. Ja, wir müssen sogar sagen, was hat es den Vater gekostet, diesen Weg zu gehen, sein Liebstes, sein Teuerstes, sein Kostbarstes, den einzig gezeugten Sohn seiner Liebe dahin zu geben, ja, für ein ganzes Schöpfungsall. Wir wollen nun einige Stellen miteinander aufschlagen, die uns zeigen, wie schwer, wie leidvoll dieser Weg für unseren Herrn war. Wir haben gelesen, wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 3, er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. In Vers 11 des gleichen Kapitels lesen wir von der Mühsal seiner Seele. Und in Vers 12 heißt es dann, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Wir alle kennen die Berichte hinsichtlich seines Kampfes im Garten Gethsemane. Dort heißt es in Lukas 22, 44, und als er in ringendem Kampfe war, Luther übersetzt, und es kam, dass er mit dem Tode rang, betete er heftiger, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Noch eine letzte Stelle möchte ich dazu lesen. Sie bringt für mich am markantesten diese Einengung, die unser Herr erlebt hat, zum Ausdruck. Wir lesen in Hebräer 5, Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Liebe Geschwister, was war das für ein Todeskampf, den unser Herr dort in Gethsemane erlitt? Was muss es für ihn, der ja von keiner Sünde wusste, so lesen wir es ja, was musste es für ihn gewesen sein, Einblicke in die Furchtbarkeit der Finsternismächte und des Todes bekommen zu haben, hinabzusteigen in die tiefsten Abgrundtiefen des Scheols und des Totenreiches. Adolf Heller schreibt in seinem Artikel 20 Versuche Satans, Gottes Heilsträger auszurotten, dass diese Aussage aus Lukas 22 und er, als er in ringendem Kampfe war, auch so übersetzt werden kann. Lukas 22, 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und dann kennen wir ja diese Übersetzung, der ihn stärkte und er erwähnt hier, dass es auch so übersetzt werden kann, ein Bote vom Himmel her, nämlich, so sagt er, ein Finsternisengel aus der über uns lagernden Atmosphäre, überfiel ihn mit welchem Ziel, um ihm das Leben zu nehmen. Und ich musste auch denken, dieser Aspekt kam ja auch in dem Lied zum Ausdruck, den wir gesungen haben. Das würde also bedeuten, dass Satan versucht hat, unseren Herrn dort in Gethsemane umzubringen. Aus diesem vorzeitigen Tod wollte unser Herr erlöst werden, musste sein Tod, der Tod des wahren, reinen und fleckenlosen Passahlammes, doch an diesem 14. Nisan, diesem Rüsttag des Passahfestes geschehen, wo nach dem Gesetz vom Sinai tausende Passahlämmer im Tempel geschlachtet wurden. Die Errettung des Sohnes aus dem Tode durch seinen Vater, wie wir es in Hebräer 5,7 lesen, dürfen wir also zum einen als Errettung aus den tiefsten Abgrundtiefen des Scheols verstehen und dann auch weiter als Errettung vor dem Finsternisengel bzw. dem Tod, der ihn dort im Garten Gethsemane das Leben nehmen wollte. Wir dürfen also erkennen, diese Taufe, von der unser Herr in Lukas 12,50 spricht, ist sein Sterben dort am Fluchholz auf Golgatha. Und wir erkennen, wie diese Taufe ein Prozess des Leidens, der Selbstentäußerung und der Tränen war, bis sie vollbracht war. Nämlich bis er dort auf Golgatha den Siegesschrei ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und liebe Geschwister, mögen wir alle uns je länger und je mehr mit dieser Taufe beschäftigen, möge uns je länger, je mehr wichtig werden, was in dieser Taufe geschah. Und wenn wir in der Schrift, vor allem beim Apostel Paulus, ja seine Schau dieses Kreuzesgeschehens lesen, dann müssen wir eigentlich sagen, liebe Geschwister, was dort am Kreuz geschah, das ist universal für alle Geschöpfe aller Zeiten gültig. Das sind alle mit hineingenommen und mögen wir je länger und je mehr begreifen, was dort am Kreuz auf Golgatha geschah. Wir haben jetzt einige Stellen betrachtet, die die äußere Seite, das äußere Geschehen dort am Kreuz beschrieben haben. Und jetzt wollen wir 3 Punkte in Bezug auf die Innenschau des Kreuzes betrachten. Und da kommen wir dann auch in dem 3. Punkt wieder auf die Taufe zu sprechen. Ja, die tiefste Schau dessen, was dort in Kreuz und Auferstehung geschah, bekam der Apostel Paulus durch direkte Enthüllungen des erhöhten Christus. Und aus den vielen Stellen wollen wir nun einige herausgreifen, die uns zeigen, was dort am Kreuz geschah. Und liebe Geschwister, lasst uns immer wieder diese Frage stellen. Was geschah dort am Kreuz? Das ist die alles entscheidende Frage und natürlich untrennbar damit verbunden, was geschah in der Auferstehung. Der erste Punkt dieser Innenschau des Kreuzes, alle Schuld ist bezahlt. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christo, den Kosmos mit sich selbst versöhnend, indem er ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Liebe Geschwister, haben wir beachtet, was wir hier gelesen haben? Also am Kreuz hat Gott nicht die Möglichkeit der Versöhnung geschaffen. Nein, da hat er den Kosmos mit sich selbst versöhnt. Und dort am Kreuz hat Gott nicht nur die Möglichkeit geschaffen, dass jetzt die Paraptomata, die Danebentritte, die Danebenfälle nicht zugerechnet werden. Nein, dort am Kreuz rechnet unser himmlischer Vater Sünde nicht zu. Dort am Kreuz hat Gott das Thema Sünde, Danebentritt, Zielverfehlung ein für alle Mal verhandelt und bezahlt für eine ganze Schöpfung, auch für jeden Einzelnen von uns. Welch eine frohe Botschaft. Dass das Geschöpf die Befreiung von Sünde und Schuld, die Loslassung, ja, persönlich erfährt und bis dahin unter dem Zorn steht, steht dazu nicht im Widerspruch. Doch müssen wir die Reihenfolge beachten, liebe Geschwister. Wir beugen uns nicht, wir bekennen nicht unsere Sünden, damit wir einen gnädigen Gott bekommen und er uns vergibt. Nein, liebe Geschwister, wir beugen uns und unterschreiben unsere Bankrotterklärung dort am Kreuz, weil uns unser himmlischer Vater in seinem Sohn schon längst vergeben hat, liebe Geschwister. Für mich immer sehr ergreifend anschaulich, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen. Der Vater ersteht von Ferne. Und bevor der Sohn den Mund aufmachen kann, hat der Vater ihn umarmt und ihm alles gegeben. Gewaltig. Ja, liebe Geschwister, dort am Kreuz auf Golgatha hat Gott den Kosmos mit sich selbst versöhnt. Das ist geschehen. Als unser Herr geschrien hat, es ist vollbracht, da war nicht nur die Möglichkeit geschehen, dass nun Menschen Frieden mit Gott bekommen können. Nein, es ist viel zu wenig. Da hat Gott Frieden gemacht, ein für alle Mal. Da hat er das Lösegeld bezahlt, ein für alle Mal. Kolosser 1, 19 und 20. Was geschah am Kreuz? Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge, liebe Geschwister, Tapanta, mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Nichts ist ausgeschlossen. Dort am Kreuz hat Gott das All, das auf der Erde und das in den Himmeln mit sich versöhnt. Da hat der Höchste ganz souverän gehandelt, ein für alle Mal bezahlt, und zwar mit dem teuren und kostbaren Blut seines Sohnes. 1. Timotheus 2, 6 lesen wir, dass ich unser Herz zum Lösegeld für alle gab. Und wir fragen uns gegenüber, wem hat unser himmlischer Vater bezahlt im Blut seines Sohnes? Wer hat das Lösegeld bekommen? Der Teufel, liebe Geschwister. Durch die Sünde Adams kam der Tod in den Kosmos, der nach Römer 5, Vers 12 zu allen Menschen durchgedrungen ist, worauf, das war also das Ergebnis, alle sündigen. Also wir sehen, wir sind im Todeszustand mit dem Ergebnis, dass wir sündigen müssen. Wir alle waren von Geburt an gefangen in den Klauen des Todes und mussten sündigen, waren nach Römer 7, 14 unter die Sünde verkauft. Wie wir es gestern hören durften, wir alle sind nicht am anderen Ufer auf die Welt gekommen, sondern wir waren alle, wie alle anderen auch, an diesem Ufer des Todes, der Verlorenheit, der Gottesferne. Bei Adam war der Tod eine Folge der Sünde. Das hatte Gott dem Adam gesagt. Ihr werdet sterben, sterben. Das war eine Folge der Sünde. Bei uns, liebe Geschwister, ist es gerade umgekehrt. Mit unserem ersten Atemzug waren wir unter der Herrschaft des Todes. Und was war die Konsequenz? Wir mussten sündigen. Doch im Blute seines Sohnes hat unser himmlischer Vater den Loskaufpreis für ein ganzes Schöpfungsall dargebracht. Wie schreibt Paulus in Römer 5, 18, also nun, also hat viel geschrieben und jetzt kommt Schlussstrich, Ergebnis, zusammengefasst, also nun, wie es durch eine Übertretung, nämlich die Übertretung Adams, gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Liebe Geschwister, das ist der Triumph des Gekreuzigten. Haben wir nun betrachtet, wie dort am Kreuz auf Golgatha der Loskaufpreis für eine ganze Schöpfung und Welt bezahlt wurde, so wollen wir nur noch zwei weitere Aspekte der Innenschau des Kreuzesgeschehens betrachten. Also der erste war, alle Schuld ist bezahlt, und wir kommen zum zweiten, der Triumph über die Mächte der Finsternis. Dazu wollen wir zwei Stellen miteinander lesen, eine aus dem Korintherbrief und eine aus dem Kolosserbrief. Zuerst 1. Korinther 2, 6 bis 8. Dort heißt es, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Ja, der Teufel und seine Fürsten, die Fürsten dieses Zeitlaufs, sie wähnten in der Kreuzigung des Gottessohnes den größten und endgültigen Sieg errungen zu haben. Doch genau das Gegenteil, liebe Geschwister, ist der Fall. In der nach außen größten Niederlage hat Gott eine allumfassende, nie mehr rückgängig zu machende Erlösung erworben. Denn in dem Moment, als der Sohn Gottes starb, bekam der Teufel den Lohn für die Sünde. Der Sünde Sold ist der Tod. Doch konnte der Tod unseren Herrn nicht halten, weil er keine Sünde an ihm fand. Und als der Vater seinen Sohn aus den Toten auferweckte, da konnte ihn gar niemand irgendeiner Ungerechtigkeit beschuldigen, weil der Sohn, unser Herr, unser Heiland, Jesus Christus, nie eine Sünde getan oder gedacht hatte. Jawohl, er ging dorthin, liebe Geschwister, wohin wir alle hin müssten, in den untersten Scheol. Und deshalb, liebe Geschwister, müssen wir nicht mehr dorthin in dieses Gefängnis, sondern vielmehr darf jeder, der sich ihm anvertraut, wir haben es gestern gehört und gesehen, der ja diesen Weg, der er selber ist, über den Abgrund beschreitet, vielmehr darf jeder, der dies tut, der sich ihm anvertraut, befreit sein von der Herrschaft des Todes, darf heute, hier und jetzt schon unauflösliches Gottesleben empfangen, wenn auch unser Leib noch ins Grab muss. Ganz gewaltig. Die zweite Stelle, die wir miteinander lesen wollen, Kolosser 2, 14 und 15. Als er, nämlich Gott, ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift oder den Schuldbrief, in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen. Man kann dann auch so in dem sinngemäß auch übersetzen, er hat sie aus der Mitte der Prozessakten weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Das ist das Erste. Welch eine frohe Botschaft, liebe Geschwister. Wir alle haben eine Prozessakte, wir alle haben einen Ordner, wo alles drinsteht, was wir falsch gemacht haben, wo wir gefallen sind, wo wir ja daneben getreten sind, liebe Geschwister. Wir haben es gehört, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und liebe Geschwister, was hat Gott gemacht? Er hat diesen Ordner aus dem Regal gezogen und hat ihn ans Kreuz seines Sohnes genagelt. Jedes einzelnen Ordner auch von uns heute. Und liebe Geschwister, das ist der Grund, warum wir mit frohem Herzen bezeugen dürfen, lass dich versöhnen mit Gott. Nicht, du musst was machen, damit du einen gnädigen Gott bekommst, sondern das durfte ja ein Luther erfassen. Dort am Kreuz ist alles geschehen. Und liebe Geschwister, er hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Warum tragen wir unseren Sack mit Schuld und Sünde noch mit uns herum, liebe Geschwister? Wir dürfen wirklich befreit werden. Wir dürfen uns ihm anvertrauen, ihm, dem Fürsten des Lebens. Und jetzt kommt das Zweite. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, man kann auch übersetzen, völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, Pfleiderer übersetzt hier, und das finde ich passt viel besser, indem er in ihm, nämlich über ihm, den Christus, über sie einen Triumph hielt. Was für ein Wort, liebe Geschwister. Wir lesen hier einen Bezug, oder Paulus nimmt hier Bezug auf eine Situation, die den Menschen der damaligen Zeit geläufig gegenwärtig war. Dort am Kreuz wurden die Fürstentümer und Gewalten, die Anfangsmächte, die in diesem Zeitlauf, in dem wir leben, die Vollmacht haben, völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Was bedeutet es? Wie die römischen Feldherren, liebe Geschwister, beim Einzug in Rom, nach einer siegreichen Schlacht, die Gefangenen, die an den Siegeswagen des Triumphators angekettet waren, im Triumphzug einherführten, weil sie ja besiegt waren, so hat unser himmlischer Vater ja diese Mächte völlig entwaffnet und er hat sie im Triumphzug einhergeführt, weil sie dort am Kreuz endgültig besiegt wurden. Und liebe Geschwister, hier erkennen wir, Die verborgene Weisheit Gottes, liebe Geschwister, die gewaltig ist, die wir, wenn wir es lesen, einfach nur anbeten und staunen können. Unser himmlischer Vater, er gebraucht die Herzensentschlüsse seiner Geschöpfe, die im völligen Gegensatz stehen zu seinem geoffenbarten Gotteswillen. Er gebraucht die Rebellion, die Brutalität, die Schuld, die Auflehnung seiner Geschöpfe, um seine verborgenen Herzensgedanken, seinen geheimen Vorsatz zur Ausführung zu bringen. Das ist wahrlich, liebe Geschwister, Weisheit Gottes. Wenn er wirklich, sie meinten, den größten Sieg errungen zu haben. Und liebe Geschwister, was war geschehen? Das Gegenteil. Sie waren endgültig besiegt. Er hat sie im Triumphzug einhergeführt. Wir kommen zum dritten Punkt der Innenschau des Kreuzes. Wir haben jetzt betrachtet, erstens, alle Schuld ist bezahlt. Zweitens, der Triumph über die Mächte der Finsternis. Und jetzt kommen wir zu einem dritten Punkt, einem dritten Aspekt der Innenschau des Kreuzesgeschehens und dürfen damit wieder zurückkehren zu unserem Thema, die Taufen in der Schrift. Nämlich der dritte Aspekt, in die Taufe unseres Herrn Jesus, dort am Kreuz, ist das ganze All mit hineingenommen. Wir haben in Lukas 12 gelesen, wie unser Herr dort dann von seiner Taufe spricht und damit sein Sterben am Fluchholz auf Golgatha meint. Und jetzt, liebe Geschwister, dürfen wir beim Apostel Paulus und nur beim Apostel Paulus lesen, dass unser Herr Jesus Christus dort am Kreuz auf Golgatha keinen Privattod gestorben ist, sondern dass dort am Kreuz auf Golgatha nicht weniger geschah, als dass dort das ganze Schöpfungsall mit hineingenommen wurde in seinen Tod. 2. Korinther 5,14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Liebe Geschwister, als wir gläubig werden durften, als uns ein Bruder die Botschaft vielleicht verkündigt hat in einer Evangelisation, da durften wir es erfassen, der Herr Jesus ist für meine Schuld gestorben. Halleluja. Wunderbar. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und jetzt dürfen wir hier beim Apostel Paulus noch eine weiterführende Botschaft lesen. Und darum geht es, liebe Geschwister, wenn wir gläubig geworden sind. Es geht um die Identifikation mit dem Christus, liebe Geschwister. Es geht um das Einswerden mit dem Christus. Es geht nicht darum, wir sind gerettet und jetzt können wir froh und frei leben. Wunderbar, stimmt. Aber es geht um viel mehr. Es geht um die Identifikation mit dem Christus. Und so dürfen wir, je länger, je mehr ein tieferes Verstehen bekommen. Der Johann hat es ja auch gesagt, dieses Sünden, dieses Gemeinsam, dieses Zusammen mit Christus, darum geht es bei uns als Glieder am Leibe des Sohnes. Ja, wir dürfen beim Paulus lesen, am Kreuz ist nicht weniger geschehen, als dass alle mitgestorben sind, alle mit hineingenommen sind in seinen Tod. Es ist also nicht so, dass da auf der einen Seite der Sohn Gottes am Fluchholz auf Golgatha stirbt, und auf der anderen Seite wir Geschöpfe als außenstehende Beobachter daneben stehen und sagen, danke Herr, dass du das für mich getan hast. Sondern, wie wir es gesehen haben gestern, wir müssen diesen Weg beschreiten. Und liebe Geschwister, das Kreuz, haben wir gehört, ist der Herr Jesus selber. Er ist der Weg. Und so müssen wir eins gemacht werden mit ihm, unserem Haupt. Also da, es ist nicht so, dass auf der einen Seite der Sohn Gottes am Fluchholz auf Golgatha stirbt und auf der anderen Seite wir als außenstehende Beobachter daneben stehen. Nein, es ist vielmehr so, dass alle mitgestorben sind. Und liebe Geschwister, wir fragen uns, ist da irgendein Geschöpf ausgeschlossen? Nein, liebe Geschwister, es gibt kein Geschöpf im Kosmos, welches in dieses Geschehen dort am Kreuz nicht mit hineingenommen wäre. Dort am Kreuz auf Golgatha hat unser himmlischer Vater souverän um das ganze Schöpfungsall betreffend gehandelt. Liebe Geschwister, ob es einer glaubt oder nicht, ob es einer weiß oder nicht, ob sich einer darüber lustig macht oder nicht, Das ändert überhaupt gar nichts an der Tatsache, dass unser himmlischer Vater alle Geschöpfe mit hineingenommen hat in dieses Geschehen am Kreuz, in den Tod seines Sohnes. Wir dürfen es festhalten, unser himmlischer Vater hat mit dem teuersten Preis bezahlt, mit dem Blut der Seele seines einzig gezeugten und geliebten Sohnes. Und indem er das tat, hat er die ganze Schöpfung ja mit hineingenommen in dieses Geschehen. Indem er das tat, ist die ganze Schöpfung mitgestorben. Mit welchem Ziel, liebe Geschwister? Der Weg des Sohnes ist der Weg des gesamten Alls. Hinein in den Tod, mit welchem Ziel? Um unauflösliches Gottesleben zu bekommen. Wie in Adam alle sterben, werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Unser Herr Jesus Christus ist nach Kolosser 1,18 der Erstgeborene aus den Toten. Und so dürfen wir festhalten, liebe Geschwister, dass mit seiner Auferstehung, wie möchten wir es formulieren oder können wir es formulieren? Vielleicht so, mit seiner Auferstehung ist bereits die ganze Schöpfung samenmäßig schon mit auferstanden, weil ja auch alle mitgestorben sind. Und liebe Geschwister, welcher Mensch würde in den Schweizer Alpen ein wunderschönes Chalet kaufen und den Kaufpreis für das ganze Areal auf den Tisch legen und würde sich dann mit der Garage in der Hofeinfahrt, wenn man reinkommt, rechts außen zufrieden geben? Liebe Geschwister, das würde niemand machen. Und jetzt meinen leider viele teure Geschwister, dass Gott sich mit 2-3% der Menschheit zufrieden gibt. Nein, liebe Geschwister. Und damit wir das erfassen, müssen wir begreifen, was am Kreuz geschah und in der Auferstehung. Da sind alle mit hineingenommen, damit alle wirklich zu unauflöslichem Gottesleben auferstehen werden. Wir wollen noch eine weitere Stelle lesen, die uns zeigt, was am Kreuz geschah. Römer 6, Vers 6. Indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Am Kreuz auf Golgatha wurde also unser alter Mensch mitgekreuzigt. Mit welchem Ziel, liebe Geschwister? Wir haben es gelesen, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir dürfen diesen Vers doch so verstehen. So verstehe ich ihn. Der erste Teil des Verses beschreibt, was die Jure am Kreuz geschah, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Da ist unser alter Mensch mitgekreuzigt worden. Das ist juristisch geschehen. Analog, wie wir es in 2. Korinther 5,14 gelesen haben, alle sind mitgestorben. Also wir dürfen sagen, de jure ist von allen Menschen dort am Kreuz bereits der alte Mensch mitgekreuzigt worden. De jure, ein für alle Mal. Und jetzt kommt der zweite Teil dieses Verses. Indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, erster Teil, jetzt kommt der zweite Teil, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wirksam wird also diese Tatsache, die juristisch für ein ganzes Schöpfungsall geschehen ist und täglich neu ergriffen werden muss und kann, diese Tatsache nur von den Gläubigen. Das heißt, de facto erleben die Frucht dieses Geschehens nur die Glaubenden, liebe Geschwister. Und wir müssen das auch jeden Tag neu nachvollziehen, dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn, liebe Geschwister, wir können auch noch der Sünde dienen. Es ist wie Paulus seinem Timotheus zuruft, ergreife das ewige Leben. Das heißt nicht, jetzt bekehr dich doch endlich. Der war schon lange bekehrt und hatte unauflösliches Gottesleben. Aber Paulus sagt ihm, ergreife es, lass es wirksam werden in deinem Alltagsleben. Der Triumphruf des Apostels Paulus in Römer 8, 1 und 2. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer nur kann das sagen, liebe Geschwister? Die, die in Christus Jesus sind. Also diese Tatsache, nicht mehr sündigen zu müssen, Sünde überwinden zu dürfen, also den zweiten Teil von Römer 6, Vers 6, erleben nur die, die in Christo Jesus sind. Juristisch sind am Kreuz alle mitgestorben, doch de facto in den Genuss der Frucht dieses Geschehens kommen nur die, die in Christo Jesu sind. Als Gläubige dürfen und müssen wir uns täglich neu der Sünde für tot halten. Wie schreibt Paulus in Römer 6,11? Also auch ihr. Jetzt wiederum so eine Konsequenz. Also, eine Konsequenz des Vorhergesagten. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. Das ist also ein aktives Geschehen, in das wir völlig mit hineingenommen sind und das nicht automatisch geht. Und liebe Geschwister, es ist für mich immer wieder eine große Ermutigung, wenn ich diesen Vers lese, welche Zeitformen wir hier finden. Haltet euch der Sünde für tot. Und jetzt heißt es nicht, und dann, wenn ihr euch der Sünde für tot gehalten habt, dann lebt Gott in Christus Jesus. Sondern, wie heißt es hier? Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. Also, es ist nicht das eine und dann das andere, sondern wir finden dieses Verb leben hier im Partizip Präsens. Gott aber lebend in Christo Jesu. Wir erkennen beides, dass der Sünde für tot halten und das für Gott leben, geschieht also gleichzeitig. Wenn wir erst sagen würden, jetzt muss ich mich der Sünde für tot halten, ihr jungen Geschwister, wenn man sagen würde, jetzt muss ich erst mal einen gewissen Heiligungslevel erreichen, dann geht's weiter, liebe Geschwister, nein. Sondern wie halten wir uns der Sünde für tot? Indem wir für Gott leben, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen. Wir müssen nicht einen Gabentest absolvieren, dann, liebe Geschwister, sondern wie leben wir denn für Gott in Christo Jesu? Wir müssen bereit sein, den Weg dem Lamme nachzugehen. Und so halten wir uns der Sünde für tot. Römer 12,1: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung ist unser Weg. Dahingabe unserer Leiber, Einsatz unserer Lebenskraft, unserer Lebenszeit, unserer körperlichen und geistigen Fähigkeiten für unseren Herrn Jesus Christus und seine Gemeinde, das ist der schriftgemäße Gottesdienst. Und da muss ich, je länger, je mehr dran denken, dass ich ein großes Vorrecht hatte, liebe Geschwister, weil ich als Jugendlicher, als junger Erwachsener Brüder kennenlernen durfte, die dieses, was wir hier im Römer 12 gelesen haben, praktiziert haben in ihrem Leben, liebe Geschwister. Und die haben einen ganz gewaltigen Eindruck auf mich gehabt. Die haben ganz gewaltige Weichenstellungen oder weichenstellende Prägungen in meinem Leben und auch im Leben vieler anderer vorgenommen, ohne dass ihnen wahrscheinlich das bewusst war. Also hier ist mir sehr wichtig geworden, wie leben wir in Christo Jesu, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und das geschieht Hand in Hand. Wir dürfen uns der Sünde für tot halten, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen. Ja, und jetzt haben wir gesagt, dass die Taufe unseres Herrn Jesus sein Sterben am Kreuz war. Und ich meine, wir dürfen doch auf dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesagt haben, am Kreuz ist unser Herr kein Privattod gestorben, sondern die Taufe, die er dort erlebt hat, war nicht nur auch seine eigene Taufe nur, sondern da ist die ganze Schöpfung mit hineingenommen worden in diese Taufe. Kreuz und Auferstehung sind die Mitte, Dreh- und Angelpunkt der großen Heilsgeschichte unseres himmlischen Vaters und seines Christus. Und wenn wir nun einige Taufen betrachten wollen, die Schrift uns zeigt, dann wollen wir das doch uns merken, dass diese Taufe hinein in den Tod unseres Herrn die alles entscheidende Taufe ist. Und von dieser Taufe her wollen wir, ja, die Taufen, die Schrift uns zeigt, betrachten. Ja, der nächste Punkt lautet, die Taufe ist die Eintrittskarte in eine Heilskörperschaft Gottes. Und ich möchte auch sagen, bei wem ich diesen Satz gelesen habe, nämlich bei Hans Heck. Er hat einen Artikel über die Taufe verfasst, oder das war eine Nachschrift. Und da hat er Taufe erklärt, etwas ausführlich, und dann hat er gesagt, man kann es auch in einem Satz zusammenfassen. Und den möchte ich mal so weitergeben, weil der, finde ich, sehr klar anschaulich, ja, das Thema trifft. Die Taufe ist die Eintrittskarte in eine Heilskörperschaft Gottes. Das Verb baptizo bedeutet ja eintauchen, untertauchen. Und wenn wir die verschiedenen Taufen betrachten, die uns die Schrift zeigt, dann erkennen wir, wie die jeweiligen Taufen unbedingt notwendig sind. Und jetzt möchte ich es mal ganz allgemein sagen, Anteil zu bekommen an Heil und Rettung. Der Johann hat erwähnt, wer glaubt und getauft wird, liebe Geschwister, hat absolute Gültigkeit. Wir müssen nur fragen, in welcher heilsgeschichtlichen Phase, für welche Heilskörperschaft. Das ist ganz wichtig. Also, Taufe ist unbedingt notwendig, um Anteil zu bekommen an Heil und Rettung. Und wir müssen uns aber, wie gesagt, fragen, ja, Eintrittskarte in welche Heilskörperschaft Gottes. Das Zweite, was wir grundsätzlich betrachten müssen, wenn wir in der Schrift von Taufen lesen, dann finden wir im Zusammenhang mit der Taufe zwei Substantive, zwei Hauptwörter und zwei Präpositionen, zwei Verhältniswörter. Und die müssen wir auch immer betrachten. Bei den verschiedenen Taufen finden wir immer ein Taufmittel, das ist das erste Hauptwort, und ein Taufziel, das ist das zweite Hauptwort. Oder, um es mit den Worten von Hans Sechs zu sagen, das Taufziel ist die Heilskörperschaft, in die ich hineinkomme durch die Taufe. Zu dem Taufmittel gehört diese griechische Präposition en. Wir finden zum Beispiel klassisch diese Formulierung, Johannes, der Täufer, taufte in Wasser. In Wasser, das ist das Taufmittel. In Wasser, also Wasser ist das Taufmittel und im Zusammenhang mit dem Taufmittel finden wir eben diese Präposition en. Und zu dem Taufziel gehört die Präposition eis, hinein. Da dürfen wir zum Beispiel an Römer 6,3 denken, das ist, können wir gleich vorgreifen, die Taufe, die für die Glieder seines Leibes die eine Taufe ist, nämlich dort lesen wir, dass wir wo hineingetauft sind? In den Tod. Und was heißt vorher? Wisset ihr nicht, dass ihr alle, die ihr in Christus Jesus getauft seid, hinein in seinen Tod. Also hinein, das Taufziel für uns, Christus Jesus, seinen Tod, dürfen wir gleich vorgreifen auf morgen, in dem einen Geist hinein, in den einen Leib, liebe Geschwister. Also, das ist ganz wichtig, dass wir das grundsätzlich beachten. Taufmittel, Taufziel und eben die Präposition in im Zusammenhang mit Taufmittel, hinein im Zusammenhang mit Taufziel. Ja, und jetzt beginnen wir, verschiedene Taufen in der Schrift zu betrachten. Wir wollen eine jetzt noch betrachten, und zwar ist das der Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer. Auch dieses Geschehen wird uns als Taufe bezeichnet. Wir wollen dazu miteinander aufschlagen, 1. Korinther 10, Vers 1. Soweit ich es verstanden habe, beim Nachdenken, ist das die erste Taufe, von der wir in der Schrift lesen. 1. Korinther 10, 1. Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf, hier heißt es eigentlich hinein, und alle hinein in Moses getauft wurden, in der Wolke und in dem Meere. In dieser Taufe ist das Taufmittel, also Wolke und Meer, man kann auch sagen Wasser, und das Taufziel ist Mose. Das Volk wurde quasi in Mose hineingetauft. Und liebe Geschwister, wir kennen, denke ich, alle diese Geschichte und es ist wertvoll, wenn wir diese Geschichte nachlesen in 2. Mose 14. Was muss das gewesen sein, liebe Geschwister, für das Volk Israel? Das Volk Israel lagerte sich bei Pi-Hachirot am Meer und da sahen die Israeliten die herannahende Heeresmacht des Pharao. Furcht überfällt sie. Und sie schreien zu Yahweh und klagen den Mose an, 2. Mose 14,11. Hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, um in der Wüste zu sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Und dann bekommt Mose den Auftrag von Gott. 2. Mose 14,16. Erhebe deinen Stab und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es, dass die Kinder Israel mitten in das Meer hineingehen auf dem Trockenen. Und dann lesen wir, wie Mose seine Hand über das Meer ausstreckt, wie Gott einen starken Ostwind schenkt, wie die Wasser gespalten werden und rechts und links zwei Wassermauern entstanden, Meter hoch. Und zwischen diesen Wassermauern darf das Volk hindurchgehen. Und liebe Geschwister, jetzt müssen wir es uns vergegenwärtigen. Es gab nur einen Weg der Rettung für dieses Volk. Und das war diese Taufe hinein in Mose. Wer nicht bereit war, dem Mose zu vertrauen, der war ein verlorener Mann. Wer am Ufer stehen geblieben ist, liebe Geschwister, er wurde sofort von den Ägyptern kassiert, umgebracht. Also wir sehen, die Taufe war heilsnotwendig, so möchte ich es mal sagen. Wer nicht bereit war, hinunterzusteigen, das war ja nichts was Angenehmes, hinunter ins Meer zu steigen, der hatte keine Chance, das andere Ufer zu erreichen. Also auch hier haben wir ein anderes Ufer. Das Land der Verheißung im weitesten Sinn, jetzt im ersten Schritt natürlich das Ufer auf der anderen Seite des Roten Meeres. Also wir erkennen, die Taufe hinein in Mose, in der Wolke und in der Meere war heilsnotwendig. Und es ist interessant, war für mich sehr bewegend, das zu lesen im letzten Vers von 2. Mose 14. Da heißt es dann in Vers 31, und das Volk fürchtete Yahweh, und sie glaubten an Yahweh und an Mose, seinen Knecht. Also da sehen wir es. Der hinuntergestiegen ist ins Meer, der hat zum Ausdruck gebracht, jawohl Mose, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Wir erkennen, diese Taufe war unbedingt notwendig. Grundvoraussetzung für den Einzug ins Land Kanaan. Und gleichzeitig müssen wir sagen, diese Taufe war keineswegs eine Garantie dafür, liebe Geschwister, das Land der Verheißung zu erreichen. Sie war Grundvoraussetzung. Wer nicht mit hinein ist ins Meer, keine Chance. Aber wir wissen, liebe Geschwister, von denen, die damals diese Taufe erlebten, erreichten nur zwei das Ziel. Josua und Kaleb. Alle anderen starben in der Wüste. Und wir haben ja vorhin Römer 6,3 genannt und dort wird uns ja die Taufe gezeigt, durch die allein wir unauflösliches Gottesleben empfangen dürfen und eine neue Schöpfung werden dürfen. Die Taufe hinein in Christus Jesus, hinein in seinen Tod. Die Taufe hinein in Mose war unbedingte Voraussetzung, aber keine Garantie für das Erreichen des Landes der Verheißung. Die Taufe hinein in Christus Jesus, sie schenkt nie mehr endendes, unauflösliches Gottesleben, Neuschöpfung, weil er der Sieger vom Auferstehungsmorgen ist. Ja, bei der Beschäftigung mit dieser Geschichte des Durchzugs des Volkes Israel durch das Rote Meer kam mir der Gedanke, ob wir vielleicht in dieser Geschichte auch einen Hinweis erkennen dürfen auf den Zwischenzustand, den wir als Gläubige erleben, falls wir vor dem Kommen des Herrn zur Entrückung seiner Gemeinde sterben müssen. Mir ist sehr wichtig, dass wenn wir überhaupt uns über den Zwischenzustand Gedanken machen, dass wir festhalten, der Zwischenzustand, liebe Geschwister, ist nicht Gegenstand unserer Erwartung, liebe Geschwister, sondern unsere Erwartung ist der Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wie wir es gestern auch gehört haben, beide Gruppen, die Entschlafenen und die Lebenden, sie werden dem Herrn entgegengerückt. Und dann heißt es, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Und dann musste ich denken, vielleicht dürfen wir aber hier in dieser Geschichte einen Hinweis finden, ich sehe es so momentan, was wir auf jeden Fall niemals im Zwischenzustand erleben werden. Und das möchte ich jetzt einfach persönlich noch weitergeben, möchte es einfach mal so sagen. Bei Schröder habe ich gelesen, im Zusammenhang mit diesem Geschehen, was war das anders, das sich so vor Ihnen auftat, als ein großes Grab, in welches der Herr sein ganzes Volk hinabsteigen ließ und deckte sie zu, er deckte sie zu mit der Wolke seiner Gegenwart, nur um sie am anderen Ufer lebendig aus den Toten hervorgehen zu lassen. Gott aber wählte nicht ohne Absicht gerade diese eigenartige Methode der Errettung, durch die in der alleranschaulichsten Weise seinem Volke und uns vor Augen gestellt wurde, dass es sich hier um Todes- und Auferstehungswahrheit handelt. Liebe Geschwister, was erlebte dieses Volk in diesem Grab, in das sie hinuntersteigen mussten? Gewaltiges, unfassbar Tröstendes. Das Volk erlebte dort, wo es eigentlich stockfinster war, helles Licht. Liebe Geschwister, das Erste, was mir da wichtig geworden ist, wenn wir hier die Augen zumachen, wir erleben niemals Finsternis, liebe Geschwister, niemals. 2. Mose 14, 19 und 20. Und der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. Liebe Geschwister, wunderbar. Und so nahte jenes diesem nicht die ganze Nacht. Die Herrlichkeitswolke erleuchtete die Nacht und schützte das Volk vor dem Heer der Finsternis der Ägypter. Halten wir fest, es gab für das Volk keine Finsternis. Dann das Zweite, liebe Geschwister, Vers 22, diese eindrückliche Beschreibung. Und die Kinder Israel gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen. Und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Hebräer 11, 29a. Durch Glauben gingen sie durch das Meer wie durch trockenes Land. Das Zweite, liebe Geschwister, auf dem Trockenen. Auf dem Trockenen ging das Volk durch das Meer. Ich musste denken, die Wasser mauern zur Rechten und zur Linken. Wir dürfen sie doch, wir müssen sie als ein Bild für den Tod, für den Scheol verstehen, der alles zu verschlingen sucht. Doch die Wasser, liebe Geschwister, sie hatten keinen Zugriff auf das Volk. Sie hatten keinen Zugriff. Sie kamen nicht ans Volk ran. Und sie gingen auch nicht im Schlamm tief wadend durch. Auf trockenem Land? Auf trockenem Land gingen sie hindurch. Ja, und liebe Geschwister, was war noch dort unten? Das Licht der Gegenwart, die Herrlichkeitswolke, die Schechina, seine Gegenwart, liebe Geschwister. Deswegen, wenn wir die Augen zumachen, sind wir vom Herrn getrennt? Niemals. Wir sind in seiner Gegenwart, ganz gewaltig. Und liebe Geschwister, dann habe ich mich gefragt, was war wohl denen da unten ihr Ansinnen? Was wollten die da unten so schnell wie möglich nur machen? Da hat niemand gesagt, Mann, ist das hier unten schön, da bleiben wir, endlich sind wir am Ziel. Nein, die hatten alle nur eine Zielrichtung, nur einen Ausblick, nur eine Ausrichtung. Und da sind sie dem nachgejagt. Liebe Geschwister, so verstehe ich auch den Zwischenzustand. Der Zwischenzustand ist nicht ein erstrebenswerter Zustand, sondern in diesem Zwischenzustand haben wir eine Ausrichtung, die Auferstehung, liebe Geschwister. Das ist unsere Erwartung hier im Leben und auch wenn wir gestorben sind. Die bewusste, lebendige Erwartung unserer Auferstehung, des Kommens unseres Herrn zu seiner Gemeinde. Also wenn wir lesen bei Paulus, wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten ihn aus den Himmeln, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Wir erwarten ihn, 1. Thessalonicher 1, 10, ihn, den Herrn Jesus, aus den Himmeln. Liebe Geschwister, das ist auch dann unsere ganz bewusste, freudige Erwartung. Also nicht das Grab ist unser Ziel, sondern das leere Grab. Nicht nur die Seele unseres Herrn wurde aus dem Scheol befreit, nein, auch sein Leib. Und erst wenn der Leib, liebe Geschwister, Unverweslichkeit, Unvergänglichkeit angezogen hat, dann ist dieses Wort erfüllt, der Tod ist verschlungen in Sieg. Also deswegen mir sehr wichtig, Die Zielrichtung auch der entschlafenen Geschwister ist immer die Auferstehung, genauso wie bei uns die Verwandlung. Paulus sagt, wir wollen nicht entkleidet, wir wollen überkleidet werden, aber für mich persönlich musste ich das denken bei der Vorbereitung. Wir dürfen wissen, in diesem Zwischenzustand sind wir in seiner lebendigen Gegenwart. War für mich ein großer Trost. Ja, und so wollen wir hier abschließen, den ersten Teil, und dann morgen mit den Wassertaufen in den Evangelien Fortsetzung machen. Amen.
Amen.
Wir beten. Ja, geliebter himmlischer Vater, im Namen Jesu danken wir dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für dieses frohe, siegreiche Evangelium, das durch nichts zu überbieten ist. Ja, wir danken dir, geliebter himmlischer Vater, dass du es dem Apostel Paulus geoffenbart hast, was dort am Kreuz geschehen ist. Ja, Herr Jesus, diese Taufe, die du dort erlebt hast, und wo du die ganze Schöpfung, auch jeden einzelnen von uns, auch mich, mit hineingenommen hast. Wir danken dir, lieber Herr Jesu, dass du dort auch unsere persönliche Geschichte, unsere Schuld und Sünde, unsere Danebenfälle, unseren Tod verhandelt hast, dass wir da mitgestorben sind. Hab ganz herzlich Dank und hab Dank, dass wir das über einer ganzen Schöpfung wissen dürfen, dass sie alle dort mitgestorben sind, ob sie es glauben oder nicht. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, ob sie es wissen oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, und wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, wirklich dich selbst entäußert hast, dich selbst zu nichts gemacht hast. Wir danken dir, dass du alles mit hineingenommen hast in deinen Tod, damit auch alles zu unauflöslichem Gottesleben auferstehen wird. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und wir danken dir, Herr Jesu, dass du uns zeigst, dass es um die Identifikation mit dir geht, dass es darum geht, dass wir eins gemacht werden mit dir. Und so schenke es, dass wir das nachvollziehen in unserem Leben, in unserem Denken zuerst, in unserem Denken und dann auch in unserem praktischen Tun, dass wir wirklich mitgestorben sind und dass es nicht mehr um unser eigenes Ich geht und um unsere Selbstverwirklichung und um das, was wir uns vorgenommen haben, sondern dass es darum geht, dass wir dir wirklich in allem gleich werden. Und wir danken dir für diese gewaltige Erwartung, die wir haben dürfen, dass wirklich auch unser Leib der Niedrigkeit umgestaltet wird zur Gleichheit mit einem Leibe der Herrlichkeit. Wir danken dir für dieses frohmachende Evangelium, das wir in deinem Wort lesen dürfen. Amen.
Amen.